brennende Fragen damals und heute, eine ökumenische Debatte im Rahmen von stürmischen Zeiten. 1524, vor 500 Jahren, gab es einen Zwischenfall mit der Kartause Ittingen. Das ist der Kartause nicht gut bekommen, der Besuch von 3000 aufgebrachten Bürgern und Bauern. Die wollten da frühstücken und das ist dann ein bisschen zum Ruder rausgegangen. Vor allem als sie dann den Weinkeller leer getrunken haben. Das war für uns auch ein bisschen der Aufhänger für diese Serie Brennende Fragen. Wir hatten am letzten Montag in der Kartause einen Abend mit Pater Martin Werner über die Zukunftsfähigkeit der Kirche. Interessanterweise war auch vor 500 Jahren ein, vielleicht jetzt nicht ökumenisches Gespräch, das wäre jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber die neuen Ideen, welche die Reformatoren hineinbrachten, die machten auch nicht Halt vor diesen Mauern der Kartause Ittingen. Es gab Mönche, die standen im Briefkontakt mit Vadian und auch mit Zwingli, wollten wissen, worum es ging. Dieses Gespräch möchten wir auch jetzt 500 Jahre später weiterführen. Brennende Fragen anschauen, die Menschen heute bewegen, das sind vielleicht auch andere Fragen als vor 500 Jahren, aber wir wollen das auch in ökumenischer Offenheit tun. Heute ab geht's ums Thema, hört endlich auf, von der Sünde zu sprechen. Die Reformation führte zu einem konfessionellen Bruch. Jede Konfession wusste dann genau, was der rechte Glaube ist. Und man war natürlich davon überzeugt, dass die andere Seite falsch liegt. Und mit Sittenmandaten hat man eben dann auch den Menschen Vorgaben gemacht, wie man zu leben hat, was ein gutes christliches Leben ist. Man hat definiert bis in alltägliche Details hinein, was als Sünde gilt und was nicht. Heute sind moralische Vorgaben von kirchlichen Amtsträgern nicht mehr so gefragt. Nicht zuletzt haben da auch Missbrauchsfälle dazu geführt, dass auch diese moralische Glaubwürdigkeit der Kirche angeknackt ist. Wenn Vorbilder scheitern, dann wird auch die Glaubwürdigkeit der Kirche beschädigt. Aber vielleicht ist es ja auch ganz gut so, dass die Kirche als Moralinstanz ausgedient hat. So kann man sich auch auf Augenhöhe begegnen, kann sich die Kirche auch in gesellschaftliche Debatten einbringen, die Sicht des Evangeliums zur Sprache bringen, nicht einfach in einer besserwisserischen, erhabenen Haltung, sondern sich da auch hineingeben. Ja, und es gibt auch Stimmen, die fordern, dass man in der Verkündigung auf die Begriffe Schuld und Sünde verzichten soll, dass diese Kategorien nicht mehr zu einem aufgeklärten Weltbild passen. Diese Frage wollen wir uns heute Abend stellen. Wie kann man über Schuld und Sünde sprechen oder eben das vermeiden? Thorsten Dietz wird ein Eingangsreferat halten. Er hat Theologie studiert, Philosophie und Germanistik in Münster, Tübingen und Marburg. Er war Dozent an der Evangelischen Hochschule Tabor, auch in Marburg. Und nochmals Marburg, er hat da doktoriert, hat eine Dissertation über den Begriff der Furcht bei Martin Luther eingereicht und die wurde akzeptiert und so ist er jetzt Doktor Theol. Und dann hat es ihn in die Schweiz, weiß nicht, verschlagen oder gezogen oder gestoßen. Auf jeden Fall ist er seit 2022 Mitarbeiter bei Focus Theologie, die deutsch-schweizerische Erwachsenenbildungsstelle, die auch für den Theologiekurs für Erwachsene zuständig ist. Und er ist auch ein leidenschaftlicher Podcaster auf RefLab, kriegt er immer wieder auch spannende Beiträge. Dieses Buch hat auch dazu geführt, dass wir ihn eingeladen haben zu diesem heutigen Abend, Sünde, was Menschen heute von Gott trennt. Ich möchte aber auch noch die anderen beiden Gäste vorstellen, Christina Austerau, sie ist Kirchenratspräsidentin der Evangelischen Landeskirche Thurgau und ist an der PH, Pädagogische Hochschule in Kreuzlingen, Professorin für Ethik und Religionen. Und auch sie ist studierte Philosophin und Theologin und Rhetorik hat sie auch noch studiert. Und dann haben wir aus der katholischen Kirche die Anne Zorell hier aus Romanshorn, Gemeindeleiterin der katholischen Pfarrei in Romanshorn und auch Theologin, sehr aktiv hier in der Pfarrei. Ich bin Thomas Bachhoffner, ich leite in der Kathause Ittingen das TECUM, Zentrum für Spiritualität, Bildung und Gemeindebau. Ja, so jetzt bist du dran, Thorsten. Ich freue mich auf deine Ausführungen.
Ja, vielen Dank, Thomas, für die Vorstellung. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein mit diesem Thema. Der Titel ist ja ein bisschen provokativ. Soll ich schon vorhersagen, dass es vielleicht gar nicht das Ende sein wird? Naja, warten wir es ab, wie es am Ende klingen wird. Hört endlich auf, von Sünde zu reden. Schlag mal eine kleine Brücke zu den Reformationsfeierlichkeiten, in denen wir uns ja seit Jahren befinden. So, das waren ja damals brennende Fragen, die Sie hatten. Also, hört endlich auf, von Sünde zu reden. Wir machen das auch mal wieder 500 Jahre, nachdem etwas in der Reformationszeit war. Das können wir die nächsten Jahre auch noch so weitermachen, was ja sehr schön ist. Und damals gab es brennende Fragen. Man war furchtbar getrennt in ganz wichtigen Fragen wie, ja, wie wird man denn sündelos? Wie wird denn Vergebung der Sünde erfahren? Was sind da die Voraussetzungen und Vorbedingungen? Wie viel Reue und wie viel Würdigkeit und Vorbereitung braucht es oder wirklich nur allein der Glaube? Und wie viel ist die Kirche damit drin? Ist sie notwendig oder nur hilfreich? Das waren brennende Fragen. Da konnte man schon aus der Haut fahren und sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Einig war man aber darin, wie man die Sünde los wird vor Gott. Diese Frage lohnt, statt darum zu streiten und zu ringen. Wir leben heute in einer Zeit, wo man Menschen finden würde, die sagen, Reformation evangelisch gegen katholisch, wirkt heute so ein bisschen wie der Kampf zweier Altersheime, zweier Systeme, wo Menschen sich so in Rage bringen über Fragen, die wir aber eigentlich längst hinter uns haben. Also dafür würde ich keine Kartause mehr spüren. Na, würde ich auch nicht irgendwie eine wunderschöne Tür mit Hammer und Nagel traktieren oder Leute exkommunizieren und als Teufelskinder beschimpfen. Also das ist ja auch alles schlecht für die Nerven und die Seele und das ist aber völlig übertrieben. So, das ist im Grunde ein Gefühl, was viele Menschen heute haben. Im Reformationsjubiläum haben uns das auch als Herausforderung bewusst gemacht. Was einst aufregte und anzog, lässt heute kalt und stößt ab. Mal ein Zitat von der EKD-Synode 2017. Wir haben so ein bisschen früher gefeiert in Deutschland, irgendwie aus Gründen. Und da sprach ein wichtiger Professor Soziologie, Theologie Folgendes. Wenn das Reformationsjubiläum in den Augen mancher vielleicht wenig gebracht hat, dann aber doch gewiss das eine, dass es uns gezeigt hat, wie fremd uns Luther inzwischen geworden ist. Wie weit seine Welt von unseren Annahmen über die Welt und das Leben entfernt ist. Für Luther war die Frage nach der individuellen Heilsgewissheit lebensbestimmt. Ihn trieb die Frage um, wie der Mensch angesichts seiner Verderbtheit und tiefen Sündhaftigkeit einen gnädigen Gott bekommen kann. An die prinzipielle Sündhaftigkeit des Menschen können wir heute nicht mehr glauben. Den Menschen halten wir eher für verbesserungsfähig als für verdorben. Was ist passiert auf der EKD-Synode? Hat man ihn verbrannt oder ertränkt? Nee, das hätte man auch hier mitbekommen. Sowas spricht sich rum in der Regel. Also ja, es gab ein paar, die fanden das zu krass und übertrieben, aber die meisten nickten bedenklich und sagten, ein bisschen, was ist da schon passiert? Auch in der Theologie gab es dann Einzelne, die sind auf den Zug gesprungen, haben Bücher geschrieben mit dem Titel Schluss mit Sünde. Klaas Heusing, reformierter Theologe, beschreibt seine eigene Kindheit, die ihm als sehr schwer in Erinnerung ist. Erzählt von einem niederländischen Schriftsteller Maarten Tahart und schreibt auch er als sehr christlich sozialisierter Mensch, ist zu einem Sündenhasser geworden. Warum? Weil die Vokabel Sünde eine erstaunliche und erschreckende Kraft besitzt. Es ist eine Vokabel, die klein macht, die einen Schrumpfungsprozess auslöst, die dafür sorgt, dass man sich wie ein Zwerg und zugleich auch noch schmutzig fühlt. Er schreibt nebenbei auch Romane, so, die sind doch zugänglicher sogar als seine theologischen Sachen. Ich finde, er bringt diese Erfahrung gut auf den Begriff. So mancher kirchlich sozialisierte Mensch mag sich vielleicht einfühlen können. Sünde hat was Drückendes. Es drückt herab. So, man fühlt sich irgendwo erniedrigt, aber auch beschämt. So schmutzig ist ein Urerlebnis von beschämbar sein. Und das ist offensichtlich etwas, was die Rede von der Sünde mit vielem gemacht hat. Darum ist dieses Hört auf von Sünde zu reden durchaus etwas, was eine gewisse Verbreitung besitzt. So, jetzt muss ich aber auch sagen, ich wäre jetzt ein bisschen albern zu sagen, und es wird endlich mal Zeit, dass man in der Kirche mutig ist und das alles mal so sagt, und jetzt müssen wir in der Kirche auch mal sehen, dass wir aufhören, die Leute klein zu machen und sie schlecht zu reden und ihnen ein schlechtes Gewissen einzuimpfen. Das sind ja Dinge, die wir in der Kirche auch seit 200 Jahren sagen. Zwischendurch gibt es immer mal Phasen, wo man es vergisst. Aber ich glaube, es gibt immer weniger Menschen, die, wenn sie die Zitate lesen würden, sagen, ja ganz genau, ich habe mich in meiner Jugend auch immer klein und schmutzig gefühlt und ich bin zu leid und so. Also viele junge Menschen kennen das nicht mehr. So, sie kennen es aus alten Filmen, sie gucken Name der Rose und sagen, hui, da war ja was los früher, so kenne ich eigentlich gar nicht. Im Grunde muss man schon auch sagen, innerhalb der Kirche und innerhalb der Theologie haben viele Verabschiedungen stattgefunden, seit 300 Jahren sogar. Ich möchte einfach mal daran erinnern, dass wir nicht so zeitentrückt so tun, als könnte man jetzt noch eine Revolution machen, als wäre es ein Skandal, an der Sünde zu rütteln. Also ab dem 17. Jahrhundert begann man zu überlegen, die kirchliche Lehre, dass Adam in Gefallen ist, in Sünde und Eva gleich mit, und wir deshalb alles todeswürdig sind, weil uns seine Schuld einfach zugerechnet wird, weil wir von ihm abstammen, die ist strange. Das macht man ja sonst auch gar nicht, ehrlich gesagt. Selbst Eltern und Kinder unterscheidet man stärker. Jetzt da einer, der vor ein paar tausend Jahren vielleicht neben der Spur war, ist nicht mal so ganz klar aus der Geschichte oder so. Es kann doch irgendwo nicht stimmen. So, auch andere Dinge hat man seit Jahrhunderten hinterfragt. Zum Beispiel die Zuspitzung, die das im Laufe der Kirchengeschichte gefunden hat, dass die menschliche Natur total verderbt ist. Und dass wir durch und durch böse sind. Das ist nicht mal das, was die Kirche 2000 Jahre lang irgendwie gelehrt hat. Genauso wenig, wie sie dieses Wir sind schuld, weil Adam schuld war, 2000 Jahre lang gelehrt hat. Es sind aber Vorstellungen, die irgendwann einflussreich geworden sind im Laufe der Jahrhunderte, die sich in manchen Strängen der Christenheit auch stark verbreitet haben. Auch hier kann man sagen, dass ja im Grunde ab der Zeit Renaissance-Humanismus auch viele Christinnen und Christen schon ganz andere Gedanken haben, auch über die Bibel. Und das spätestens seit der Aufklärung, auch innerhalb von Kirche und Theologie, doch solche Ideen, dass wir durch und durch böse sind, verabschiedet werden, schlicht auch aufgrund der biblischen Texte, weil man einfach merkt, so kann man die Texte jetzt nicht lesen, dass der Mensch gut oder sehr gut war, gilt für die ersten zwei Seiten der Bibel und die nächsten 1300 Seiten Bibel sind wir alle schlechter am schlechtesten. Das ist nicht die Art und Weise, wie biblische Erzählungen funktionieren. Das, was über des Menschen Sünde oder Bosheit steht, hebt das positive Urteil über den Menschen nicht auf. So, sondern kommt hinzu. So, das ist eigentlich etwas, was sich in dieser Zeit hindurchsetzt. Was ich ebenfalls dann in vielen Bereichen der Theologie nicht mehr länger halten lässt, ist etwas, was man schon über 1000 Jahre lang auch so gesagt hat. Alles, was in dieser Welt unvollkommen ist oder schmerzhaft oder schwierig oder sonst wie, ist eine Folge des Sündenfalls. Dass man sagt, ja, wenn dass es Krankheit gibt und dass Bienenstiche wehtun und nicht nur lecker sind und dass man, wer weiß was, mit Einschränkungen geboren wird und so. Das ist alles Folge des Sündenfalls. Es gibt immer noch Menschen, die vielleicht heute auch sagen, ja, gefallene Welt. Aber die ganze Logik ist natürlich schwierig. Das Gott angesichts der Schuld seiner Originale sagen, oh, jetzt habe ich aber viele böse Ideen, jetzt werde ich Vulkane erfinden, die ausbrechen, Erdbeben werde ich irgendwie technisch ermöglichen, um die Leute zu ärgern, ich werde viele Erbkrankheiten und schreckliche Schmerzempfindlichkeit ins menschliche Nervensystem. Also ein Gott, der so funktionieren würde, da wäre es doch wünschenswert, hätte man ihn selbst nie erfunden. Diese Dinge lassen sich auch nicht auf die Bibel zurückführen. Diese Befreiung des christlich-kirchlichen theologischen Denkens von solch einer verdüsterten Sündenlehre ist eigentlich etwas, was man seit Jahrhunderten betreibt, was man auch in den letzten 2-3 Generationen betrieben hat. So, also eine solche negative Anthropologie, dass der Mensch ausnahmslos schlecht ist durch und durch und die ganze Welt ein einziger Unheilszusammenhang ist und das alles wegen irgendeiner Ursünde, eine solche negative Anthropologie ist nicht geltende Lehre oder übliche Predigt oder Standardauffassung, weder katholisch noch evangelisch. Aber das kriegen viele nicht mit, dass das nicht so ist. Umgekehrt muss man in Kirche und Theologie aber auch irgendwie mitnehmen. Also das, was wir eigentlich seit Generationen hinter uns haben, wabert schon noch durch die Welt. Also man wird natürlich ohne Mühe auf TikTok oder auf YouTube wütende Predigerinnen finden, die das so sagen. Die so sagen, ja, du bist schlecht und durch die Sünde ist Gott so empört und beleidigt, er verabscheut dich regelrecht. Nur wenn du in Christus Zuflucht findest, könnte er dich ertragen, sonst gar nicht. Also radikale Versionen des Christentums sind heute mindestens lauter und sichtbarer. Und auch wenn wir sagen, ja, wir sind es aber nicht gewesen oder so, irgendwie werden wir alle in Sippenhaft genommen. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigsten Gründe für Ökumene. Uns glaubt man sowieso nicht unser Solo-Image. Wir werden immer für Worst Practice innerhalb der Gesamtchristenheit alle haftbar gemacht. Das kann man jetzt sagen, das war sehr ungerecht oder so, aber es ist real. Insofern sollten wir gucken, wesentliche Dinge gemeinsam auch so ein bisschen abzustimmen. So, und auch das Bild, was sich Menschen vom Kirche und Christentum machen, die schon lange nicht mehr hier waren, nimmt ja nicht Maß an dem, was wir so im Alltag glauben und reden und predigen und singen, sondern nimmt Maß an Geschichten aus alter Zeit und aus Überlieferung und ähnliches. So, darum die Erinnerungsspuren an diese negative Anthropologie, damit müssen wir uns auseinandersetzen. Von Sünde kann nicht geredet werden ohne kritische Auseinandersetzung mit ihrer Missbrauchsgeschichte. Das würde ich schon auf die Formel bringen mit dem Konzept der Sünde ist gesündigt worden. Sünde war ein Wort, was vielfach benutzt wurde, Menschen schlecht zu reden und sie durch dieses Schlechtreden in irgendeiner Weise auch gefügig zu halten, weil sie dadurch abhängig gemacht worden sind von Vermittlungsinstanzen für Erlösung, für Aufwertung, für Hoffnung. So, und dieser Zusammenhang, den muss man irgendwo aufarbeiten. In der Einleitung wurde ja schon gesagt, also die Missbrauchsverbrechen innerhalb der Kirchen, das kann man ja nicht mehr einer Konfession zuschieben, wir wissen, dass es überall gewesen ist, hingen sehr oft damit zusammen, dass auch in kirchlichen Zusammenhängen Menschen systematisch Selbstbewusstsein entzogen wurde, Menschen in einer Weise behandelt wurden, die sie entmündigten und dadurch auch gefügig machen. Dieser Zusammenhang von kirchlicher Selbstüberhöhung, gerade auch von Menschen mit amtlicher oder charismatischer Autorität, ist im Rückblick völlig offensichtlich. So, und eben auch diese Weigerung, Menschen als mündiges und auch kritisches Gegenüber wahrzunehmen, hat in vielen Fällen ja beigetragen zu Fällen sexualisierter Gewalt. Also viele Gründe, ein großes Knäuel, aber das ist ganz sicher ein wichtiger Punkt. Darum ist dieses Thema schon auch wichtig. Also, lange Zeit wurde in der Kirche von Menschen als böse, schlecht und verkommen gesprochen. Diese Verengung ließ die Gottebenbildlichkeit des Menschen in den Hintergrund rücken. Schauen wir noch mal ein bisschen näher hin. Ich würde hier auch von einem moralischen Missverständnis sprechen. Dieses moralische Missverständnis hat jetzt zwei Seiten. Auf der einen Seite hat man alle möglichen Dinge identifiziert als falsch. Sollst du nicht, darfst du nicht. Und hat das Maschennetz dabei so eng gezurrt, dass es im Grunde sehr leicht war, eigentlich ständig möglich war, sich als Übertreter oder Übertreterin zu entdecken. So, und all dies hat man dann quasi als Beleg genommen. Du tust, was nicht recht ist. Du wünschst dir etwas, was falsch ist. In dir sind lauter böse Gelüste. Und all das zeigt, dass du böse bist. So, es sind nicht Fehler, wo wir dann sagen, ah, Fehler machen wir alle. Kann man daraus lernen? So könnte man ja auch sagen. Nein, es sind immer Schlingen, in die man sich verstrickt, aus denen man das mitnimmt, wie böse man ist, um mit dieser eigenen Selbstabwertung zu leben. Und das waren ja so Sachen wie Tanzen oder so, nicht? Also, ja, war mal Sünde, war bei einer großen Konfession, ja, ganz Volkstanz, vielleicht war in manchen Kreisen nicht Sünde, aber du liebes bisschen, ne, Tanzen, wo Menschen sich anfassen sollen, die nicht verheiratet sind, ja, was soll es denn sonst sein, außer Sünde? Ne? Das ist auch jetzt nicht ewig lange her. Es gibt noch Menschen, die sich dunkel erinnern, dass das mal so gewesen ist. Also ich habe mit solchen Menschen gesprochen. Das sind Zusammenhänge, die es in den Kirchen gegeben hat und die natürlich querstehen zur biblischen Freiheitsbotschaft, zur biblischen Botschaft von einem Gott, der Menschen befreit, der sie herausführt aus der Gefangenschaft, der sie ermächtigt, der sie auf einen Weg setzt der Verantwortlichkeit. Natürlich verbunden auch mit dem Wissen, Menschen sind fehlbar, Menschen können einander und sich selbst schaden und tun es auch immer wieder, was ja auch niemand bestreitet. Das ist ja sowieso so, aber die biblische Befreiungsbotschaft wurde eben oft in diesem moralischen Missverständnis verdunkelt. Allzu oft wurde das Lebensinteresse Gottes, also Gottes Interesse daran, dass menschliches Leben aufblüht und gelingt, dem Macht- und Orientierungsinteresse der Menschen geopfert. Nicht selten natürlich von Menschen, die in der Kirche schlicht auch ein Gefüge hatten, in dem sie etwas zu sagen hatten, so in dem sie ihre eigenen Machtspielräume entfalten konnten. So dass das eine Lerngeschichte sicher ist, Sünde als Verhinderung menschlichen Lebens einfühlsam neu verstehen zu lernen. Und dem möchte ich mich jetzt im Folgenden so ein bisschen annähern. Also wenn das nicht Sünde ist, dass wir schlecht sind und dass dies und das und jenes alles Sünde ist, und auch wenn du in die Nähe kommst, nur ein Beweis, dass du böse bist durch und durch. Was ist denn sonst gemeint mit Sünde? Was könnte man dem positiv entgegenhalten, was wir bisher als ihre Entstellung kennengelernt haben? Und da würde ich jetzt schon anknüpfen an ja, Sündenbegriffe, wie es sie in der Bibel gibt. Das ist übrigens sehr bunt, das ist in der hebräischen Bibel im Ersten Testament sehr, sehr bunt. Und ziemlich bunt ist es eigentlich auch im Neuen Testament. Ich bringe es einfach mal auf drei Begriffe. Zum Sündenverständnis der Bibel. Und also klar, das ist jetzt immer, was wir in der Kirche, in der Theologie und so machen, aus 66 Büchern und 1300 Seiten und 1000 Jahre Geschichte, distillieren wir so ein Einheitsbild. Das ist ja immer ein bisschen vereinfacht. Aber da wir nicht bis vor Mitternacht hier sitzen wollen, gönne ich mir das jetzt. Hilft uns ja auch allen, dass man durchkommt. Also, ein bisschen jetzt mal so angriffig. Alle Menschen. Es gibt keinen Mensch, der nicht sündigt. Steht so im Alten Testament, steht bei Paulus, steht überall. Ist auf der einen Seite eine nüchterne Wahrheit. Auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr, wie soll ich sagen, demokratisierende Einsicht. Wenn man das ernst nimmt, dass alle betroffen sind von etwas, was dem Menschen nicht dient, sondern schadet, kann man daraus ja auch das mitnehmen. Also befinden wir uns nicht in einem ewigen Krieg der Guten gegen die Bösen. So klar zu kriegen, alle unsere Auseinandersetzungen sind vorläufige. Letztlich sind wir Menschen doch alle Lebewesen einer großen Solidarität, dass wir alle zu kämpfen haben mit dem, was andere uns antun und wir anderen antun. Wir sind nie in Konflikte verwickelt, wo die Guten gegen die Bösen stehen. Das hat schon auch, finde ich, etwas Befreiendes, könnte auch wirklich entlasten. So, und das ist etwas, was fürs Menschenbild grundsätzlich auch wichtig ist. Und so würde ich jetzt die ersten Kapitel der Bibel lesen, nicht als Reihenfolge, einst waren wir gut, seit langer Zeit und jetzt auch sind wir schlecht. Nein, sondern wir sind die, die gut sind, unverführbar. Wir sind diejenigen, die fallen und stürzen, aber auch andere stürzen und andere mitreißen. So, und wir sind dies aber als wunderbar geschaffene, talentierte, begabte, mit Freundlichkeit, Humor, Güte und Großzügigkeit begabte Lebewesen. Und wir können uns in diesem Reichtum guter Anlagen auch über uns selbst täuschen und uns von guten Absichten manchmal auch zu Fehlschlüssen treiben lassen, und zwar wir alle. Wir alle sind tief in eine Ambivalenz hineingezogen, dass wir auf der einen Seite bezogen sind auf gelingendes Leben, auf das Gute, auf Gott, und auf der anderen Seite das auch immer wieder verfehlen, teils durch fremde Schuld, teils durch eigene Schuld und in der Regel in einer Mischung aus beiden. Das gilt für uns alle, das gilt in gewisser Hinsicht auch schon immer. So, und hier muss man auch genau hingucken, es ist nicht biblische Lehre, dass man schon beim frisch geborenen Säugling sagen kann, jetzt schreit er, der alte Sünder. Das ist wirklich eine komische Idee, und da gibt es in der Bibel schon auch starke Abstufungen. So, also das im Grunde jedes menschliche Leben auch nochmal ein Hineinwachsen ist in immer problematischere Zusammenhänge. So, das ist aber auch biblische Einsicht, dass das Verhalten der Eltern und Ureltern und der Generation davor Menschen auf eine schiefe Ebene stellen können. Manchmal auf eine extrem schiefe Ebene, manchmal auf eine leicht schiefe Ebene, aber immer schon sind wir in ein gewisses Gefälle gestellt. So gänzlich nehme ich mal hier, damit meine ich nicht durch und durch, also nicht ausschließlich. Nein, wir sind ganz bestimmt nicht ausschließlich schlecht und nichts als böse und nur geneigt, Gott, unseren Nächsten zu hassen, wie es so auch in christlichen Bekenntnissen heißt. Das ist alles doch auch eine befremdliche Verdüsterung des Blicks. Aber darin steckt eine Wahrheit gegenüber anderen Überzeugungen. Das Christentum begegnete einfach einem Denken, wo klar war, der Körper ist schlecht, voller böser Lüste und oft tut er weh. Boah, so, also, aber der Geist, im Geist sind wir göttlich. In der Vernunft, wenn wir im reinen Geist sind und da wunderschöne Ideen haben, wie alles sein müsste, da sind wir dem göttlichen Weltgeist sehr nah. So, und da war die christliche Idee, der Körper ist eben nicht nur schlecht und ekelhaft und verkommen und so. Im Körper sind lauter wunderbare Quellen der Lust und der Belustigung. Und das ist aber, ja, klar, er tut auch manchmal überflüssigerweise weh und macht uns dann auch wütend, was dem Sozialverhalten schaden kann. Aber das ist etwas, was im Denken, in der Fantasie, in der Kreativität des Menschen ja auch so ist. So, wenn Menschen, die über andere Menschen lästern, dabei humorvoll, witzig, einfallsreich und kreativ sind, umso schlimmer. Ne? Also man würde hoffen, dass die so dumm lästern, dass keiner lachen muss. Ne? Wenn die klug lästern, tut ja noch mehr weh. So, und das war eine wichtige Einsicht, Grunde paulinisch, biblisch, jesuanisch, aber auch in der Reformation nochmal, dass man hier im Grunde sagte, in allen Ebenen des menschlichen Lebens, von den höchsten Vernunftideen bis zu den tiefsten Körperempfindungen, sind wir in diese Ambivalenz gestellt. So, was man auch mitnehmen kann aus alter Lehre, ist finde ich dieses Bewusstsein für Schuld und Schicksal, dass Sünde, und das ist etwas, was die berühmte Geschichte von Adam und Eva ja sehr schön deutlich macht, so dieses halb zog es ihn, halb sank er hin, so dieses Ineinander, ich werde geschubst, aber ich springe auch, so ich halte fest, aber ich werde auch gehalten, das ist fast immer so. Ich werde verführt, aber lass mich auch verführen. Ich schreie irgendeinen Blödsinn mit, wurde da so mitgerissen, aber hab's auch gemacht. So, also dieses, das Weib, das du mir gegeben hast, ich doch nicht. So, das wird in der Geschichte ja sehr schön deutlich, dass dieser Verschiebebahnhof, irgendwer ist schuld, ja die Frau ist schuld, du bist doch schuld, die Schlange ist schuld. Wer hat doch mal die Schlange geschaffen? War das Gott am Ende? Einer muss schuld sein. Das führt nicht raus. So, das führt immer tiefer hinein in diese Verstrickung, in diese Verkrümmung in sich selbst, dass man irgendwo hinzeigt, wo der Schuldige ist. Im Sündenbegriff vieler biblischen Schriften steckt es eigentlich sehr schön drin. Sünde ist eine Macht. Sie ist verführerisch, sie nimmt gefangen, sie kann wie ein Zwang erlebt werden. Und Sünde hat aber auch Momente der Einwilligung, der Entscheidung, des Mittuns. Und man kann an Punkte kommen, wo der Zwang wie allmächtig ist und man sich selbst nicht mehr im Griff hat. Es gibt von Jesus ja dieses Wort am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da würde ich schon auch empfehlen, das sehr ernst zu nehmen. Man kann so in Verblendung befallen sein, dass man es nicht weiß, nicht bewusst lügt, nicht bewusst hasst, weil man hassen möchte, während man gleichzeitig weiß, dass Hass böse ist, sondern dass man so verblendet ist, dass man glaubt, etwas Gutes zu tun, in aller Unschuld und Einfalt. Und es ist aber eben ein Verblendungszusammenhang. So. Und die Bibel ist voll solcher tiefsinniger Beschreibung des Sündigens, dass man im Grunde tief drin sein kann, ohne es zu merken. Aber natürlich gibt es auch Übergänge, wo man eben doch was merkt, so, und wo das Gewissen doch irgendwie beißt. Was wir brauchen, finde ich, ist ein Bewusstsein für diese tiefen, reichen Erbstücke christlicher Sündenidee. Was wir dann auch schlicht brauchen, sind aber auch Konkretionen, die für jede Zeit und für jeden Menschen verschieden sind. Es gab, diese Folie ist jetzt auch ein bisschen älter, es gab mal Zeiten, habe ich gerne gesagt, zum Beispiel war der Nationalismus im 19. Jahrhundert ein riesiges Problem. Ah, das hat uns wieder eingeholt. Ne? Also ich kann mich an Sonntagsreden erinnern, wo man gesagt hat, ja, den Nationalismus, das haben wir nach dem Zweiten Weltkrieg jetzt wirklich hinter uns. Wir sind ja alles Völkerverständigung und sind, das ist ja nur noch was für Abgehängte oder Dumme oder so. So, aber ja, es gab Zeiten, da war Nationalismus eine ungeheure Macht, die ständig Länder und Völker im Kriege gegeneinander gehetzt hat. Digitale Zerstreuung nehme ich mal als Beispiel. Soll jetzt keine Beichte sein, ist vielleicht doch eine. Es ist ja schon so, dass diese digitalen Möglichkeiten, die wir heute haben, auch Zeitfresser sein können. So, also ich kenne schon das Gefühl, wie meine Kinder auch, dass man manchmal denkt, was habe ich die letzte Stunde gemacht? Ich ging auf Instagram. Und dann weiß ich nicht mehr. Die Stunde ist rum. So, und dann kann man ja auch sagen, da hätte ich aber den Brief schreiben können, der eigentlich fällig war. Und man hätte vielleicht auch irgendwie. So, also diese Anfälligkeit, und jetzt ist nicht die These, es ist Sünde, auf Instagram zu sein. Und TikTok ist schwere Sünde. Und da ist man eigentlich gar nicht. Ein guter Christ macht das alles gar nicht. Das ist natürlich nicht die These. Aber eine Erfahrung, die viele vielleicht nachvollziehen können, das, was so lustig und fröhlich beginnt, die tanzende Katze zu fröhlicher Musik oder so, auf einmal weiß man auch nicht, ne, ist der Tag so halb verbaselt und man ist so zerstreut, dass man auch nicht mehr das Optimum vielleicht gerettet bekommt. Kommt vor, passiert. Aber ist natürlich etwas, kann man nicht mit der Zeitmaschine rückwärts Leute vor 50 Jahren sagen, passt auf, irgendwann wird das Internet erfunden und hütet euch und dann rüstet euch und dann übt meditieren. Das ist halt schwierig. Was ist Sünde? Was ist Sünde grundsätzlich und was sind ihre Formen heute? Taste mich da nochmal so ein bisschen dran. Also, ja, Sünden natürlich, und das gibt es in der Bibel auch. Man kann bestimmte Taten, das ist hier immer Tatsachen genannt, also bestimmte Handlungen, tanzen nicht mehr. Aber Lügen, würde ich sagen, außerhalb besonderer Konstellationen, würde die weltweite Christenheit sich einig werden können, ist nichts. Ist irgendwie so, und das hat sein Recht, dass man bestimmte Dinge sagt, nicht gut, Sünde. Der biblische Sündenbegriff umfasst das mit, aber eigentlich ist das nur die Oberfläche. Der tiefere, sinnvollere Begriff von Sünde, den übersetze ich mal als Beziehungsstörung. Paulus schreibt, was nicht aus dem Glauben kommt, das ist Sünde. Es gibt Johannesevangelium und anderswo parallele Formulierungen. Also Misstrauen, Nichtglauben, Vertrauensverweigerung, so diese Form von Beziehungsstörung Gott gegenüber, aber auch zwischen Menschen, das ist es, wo rangedacht ist, wenn Sünde im Singular steht. Die Sünde, es gibt die Sünden, so die vielen Taten, aber die Haltung, die Herzenshaltung, die ist gravierender. Und Misstrauen ist hier sicher eine Weise, diese Beziehungsstörung zu bezeichnen. Man könnte jetzt sagen, das ist eigentlich die reformatorische Hauptidee, die evangelische. In diesem ökumenischen Kreis lege ich einfach mal daneben. Katholische Ergänzung wäre Lieblosigkeit. Das Zentrum von allem ist das Verfehlen der Liebe. Nicht in der Liebe sein ist Inbegriff der Sünde. Im ökumenischen Zeitalter kommen wir irgendwie damit klar, dass das verschiedene Akzente sind, verschiedene Perspektiven. Beide zusammen sind ein großer Reichtum, das Verfehlen der Liebe, die Vertrauensverweigerung. So, und Beziehungsstörung würde zu beides passen. Das im Verhältnis zu Gott, zum Nächsten, zu sich selbst, zum Leben wäre ein Vorschlag. Das ist Sünde im Wesentlichen. Würde dann hinzuziehen, dass man nicht so bei der Introspektion bleibt, dass man sagt, mir fällt es echt schwer, Gott zu vertrauen, ich vertraue mir selbst kaum und so. Also diese Machtdimension ist schon auch wichtig, wird vielfach beschrieben, Verführung, so Täuschung, Verblendung, ganz spannende Zusammenhänge, das gehört dazu. Das ist eine Erfahrung, die viele Menschen kennen. Es ist das Wahrheitsmoment der Rede von der Erbsünde, dass Sünde eben auch etwas ist, was nicht nur im Herzen entspringt, sondern manchmal auch wie von außen uns mitreißt. Damit setze ich voraus, dass das, was man unter Erbsünde sich mal vorgestellt hat, dass es ein böses Sein ist, das durch die auch böse Sexualität im Akt der Fortpflanzung weitergegeben wird, wie so eine Krankheit, und die dann als neuer Infektionsherd im Säugling auch sofort ausbricht, dass das nichts mehr ist, was irgendwer ernst nimmt, der es verdient, ernst genommen zu werden. Man mag da irgendwen finden, aber ich kenne jetzt keinen evangelischen oder katholischen, der sowas sagen würde. So, und ich würde noch eine Perspektive hinzufügen. Öfter auch mal vom Ziel her denken, also nicht von der Verfehlung her, eben gerade nicht fixiert auf das Einzelne, das hat sein Recht. Tatsache steht ja immer noch da, also falsche Handlung sind etwas, was wir schon noch so als Möglichkeit im Kopf haben sollten. Aber das Ziel verfehlen, seine wahre Bestimmung nicht erreichen. Wer nun Gutes weiß zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. Das scheint mir auch ein wichtiger Begriff zu sein an dieser Stelle. So, jetzt mache ich einen witzigen kleinen Werbeblock. Ich habe in meinem Büchlein über die Sünde, das mal durchgespielt an vielen Alltagsgeschichten, die man heute so aus dem Kino kennt. So, also an Herr der Ringe und Harry Potter und Breaking Bad und Star Wars und Matrix und so weiter. Und habe einfach mal 7 Zusammenhänge genannt, weil 7 Sünden irgendwie so interessant klingt. Tatsächlich gibt es 7x70 wichtige Ausprägungen und 7x70 ist ein Bibelzitat. Und 7x70 ist natürlich nicht 490, sondern 7x70 heißt, lohnt nicht zu zählen, sind viele. So, also viele Varianten gibt es, aber es gibt immer wieder mal Haupttypen. Blindheit, Verblendungszusammenhänge. Ich finde, das ist ja in der heutigen Gesellschaft witzig, wenn man Menschen fragt, können Sie sich vorstellen, dass viele Ihrer Zeitgenossen echt auch mal verblendet sind, würden, glaube ich, 99% der Leute sagen, oh ja. So, also in Corona-Zeiten waren ja 100% aller Menschen der Überzeugung, dass andere verblendet sind. So eben dafür oder dagegen sein oder nicht Bescheid wissen oder sonst wie. Immerhin, also so viel Einigkeit gibt's noch. Und jetzt ist natürlich jeder sicher, dass er recht hat und die anderen nicht. Aber vielleicht haben wir alle ein bisschen recht. Verblendungen sind real. So, dass man Dinge falsch einschätzt, dass man irgendwie einen falschen Fokus hat. So Verhärtungszusammenhänge. Breaking Bad ist eine sehr lohnenswerte Serie. Ich weiß, sie ist ein bisschen hart, aber man merkt es in der ersten Folge, ob das das Fein ist oder nicht. Aber die Grundbotschaft ist, man kann so schrittweise verhärten. Man kann aus einem ganz liebenswerten, ein bisschen armseligen Dude nach und nach in 77 Etappen zum furchtbaren Scheusal mutieren, mit dem man aber immer noch ein bisschen mitfühlen kann, weil eigentlich auch noch Mensch ist und so. Das ist schon sehr spannend. Und Wege und Weisen der Dehumanisierung, der Entmenschlichung, der Unfähigkeit zur Empathie finden statt. Es ist eine berühmte Geschichte aus dem Kino. So, und die erste Trilogie von Star Wars wird ja heute höher eingeschätzt als damals, als sie erschienen ist. Es ist schon auch wirklich spannend erzählt und beschrieben, wie ein echt nettes Knäblein auf schwierige Art und Weise zu diesem gesichtslosen Monster wird, was eben ja Empathie befreit ist. So ein bisschen Herz tickt immer noch und so. Also da kann man ja nicht mehr spoilern bei der Geschichte, wenn man sie jetzt nicht kennt, dann wird man sie nie mehr kennenlernen, weil man einfach gar nicht will oder so. Aber die Geschichte ist ja schon ganz reizvoll. Süchte, Abhängigkeiten ziehen sich durch unser Leben und manche Menschen haben das Stigma, dass man ihre Sucht so schlimm sieht. Und vielleicht sind die, die man nicht sieht, die Abhängigkeit vom Machtgefühl oder Erfolgsgefühl oder von was auch immer, vom Kitzel des Neuen oder Reiz des Gefährlichen, die noch gefährlicheren. Und in jeder Suchterfahrung geht es ja immer um Kämpfe mit Freiheitsbehauptung und Freiheitsverluste. Wir sind in einer Welt der Freigelassenen, was ja gar nicht mehr rückgängig zu machen. Und die Schweiz ja viel länger als Deutschland. Wir in Deutschland waren ja auch 100 Jahre länger untertan, weil das irgendwie alles ein bisschen überschaubarer ist. Und man muss nicht so oft wählen und so anstrengende Fragen durchdrängen. War aber großer Mist. Also die meisten von uns sehen alles ein. Aber Freiheit ist natürlich auch anstrengend. Ne? Und ist natürlich eine Herausforderung, darin Freiheit täglich und erringen zu bewähren. Ich habe mal Selbstlosigkeit auch genommen, was vielleicht ein bisschen verstörend ist. Der selbstlose Mensch ist doch eigentlich der Gute. Das ist eine christliche Gefährdung und da ist doch auch vielfach gezeigt worden, dass Selbstlosigkeit höchst selbstisch getrieben sein kann. Menschen, die immer helfen und dienen und Gutes tun, können damit sehr viel Macht ausüben. Und dafür ein Bewusstsein zu gewinnen, wie selbstverliebt die selbstlose Fürsorge sein kann, ist, glaube ich, ein wichtiger Lernschritt. Auch das kann man bei Breaking Bad gut entdecken. Nicht in dieser Szene mit der Unterhose, aber irgendein Bild hat man dann klar. Aber die Serie insgesamt macht das gut. Reich, ich will keinen Ärger hier, aber nein, es ist ja, wir sind die Reichen in der Welt und es gibt Arme. Und irgendwie ist es ein Thema und irgendwie ist es unerfreulich und was soll man mehr dazu sagen? Vielleicht, dass man nicht aufhören sollte, es manchmal zu sagen und wenigstens nachdenklich zu sein und zu gucken, was man damit macht und so. Sicherheit, das Streben nach absoluter Sicherheit hat es immer schon geschafft. Das Wabern von Unsicherheitsängsten in der Welt neuen Höhepunkten entgegenzujagen. Ich lege Harry Potter aus, Lord Voldemort, als eine Geschichte verzweifelter Suche nach absoluter Sicherheit, die nicht Stabilität, sondern totales Chaos mit sich zieht. Es gab mal Zeiten, da galt Faulheit als Sünde. Vielleicht ist es in der modernen Welt hier auch zu einem Switch gekommen, dass die Unfähigkeit zum Nichtstun heute die viel schwierigere Gefährdung des Menschen ist, also Trägheit in einem physikalischen Sinne, die Unfähigkeit aus dem eigenen Bewegungsmodus auszusteigen. Und das ist manchmal nicht nur ein ruhender Bewegungsmodus, dem Faulen sagte man, du kommst ja gar nicht in Bewegung, du Sünder, So, vielleicht müssten heute viel mehr Menschen hören, du kommst ja gar nicht aus der Bewegung raus. Und das Du Sünderin lassen wir jetzt mal weg, weil dies Abwaschen von Menschen wollten wir ja lassen. Das canceln wir einfach mal. So viel Cancel Culture muss vielleicht mal sein. So, Quintessenz, die Rede von der Sünde darf Menschen nicht klein machen, sondern muss sie an ihre eigentliche Größe erinnern. So kann sie dazu beitragen, Menschen nicht zu beschämen, sondern ihnen ihre Würde als Ebenbild Gottes zurückzugeben. Wenn wir unreflektiert von Sünde reden, tragen wir vielfach dazu bei, dass verkürzte und verfälschte Vorstellungen von Sünde umgehen, wenn wir unreflektiert von Sünde schweigen auch. Wichtige Pointe, wenn wir nicht mehr von Sünde reden, wird das Echo des falschen Geredes von Sünde das einzige sein, was man damit noch verbindet. Das ist aber schade. Das beschädigt nämlich auch die Rede von der Gnade. Auch von Gnade, von Gottes Freundlichkeit und Güte kann man ja nur reden, wenn man in irgendeiner Weise auch um diesen Gegenpol weiß. Auch das Wort Gnade ist ja heute mit hineingerissen worden in die Problematik des Wortes Sünde. Auch für die gute Botschaft des christlichen Glaubens brauchen wir neu alte Worte. Wir brauchen neue Wörter, ganz klar. Und wir brauchen schon auch ein Weitererzählen, auch ein Umprägen der alten Worte. Sonst sind sie irgendwie so Papst Emeritus, wo man auch nicht so weiß, ist das irgendwie noch ein Gegenpol. Aber man muss das schon im Gespräch halten und verarbeiten. So, meine Zeit ist rum. Das war mein Impuls heute. Also sollen wir aufhören von Sünde? Ja und nein. Also ja, indem wir falsch von Sünde reden, das nicht, aber eben, wir hören nicht auf davon zu reden, wenn wir davon schweigen. Wir sollen neu von Sünde reden. Das heißt, nicht einfach weitermachen, sondern neu reflektieren. Was meinen wir damit eigentlich? Und wo trifft es uns heute? Und wie können wir so von dem reden, wo Sünde uns heute trifft, dass wir darin offen werden für die Botschaft des Evangeliums von Jesus Christus, was freisetzt, was uns beflügelt, was uns verwandelt und uns eine neue Zukunft eröffnet. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.
Ja, gut. Vielen, vielen Dank, Thorsten. Wie war das für euch, als ich euch angefragt habe für diesen Abend? Habt ihr euch darüber gefreut, über die Sünde sprechen zu können? Oder dacht ihr, ach nein, muss es unbedingt dieses Thema sein, ausgerechnet? Wie ist es dir ergangen, Anne?
Etwas ambivalent. Man sagt ja heute, komm, wir sprechen nicht mehr über die Sünde. Das ist kein Thema mehr heute. Und es war eine Herausforderung für mich auch, mich mit dem Thema vorgelegt noch zu befassen. Ich habe das Buch gelesen von ihm. Ich habe heute, nicht, dass man es falsch versteht, ich habe das T-Shirt schon länger. Steht drauf, non, je ne regrette rien. Spielt gerade nicht genau das wieder, was ich heute sagen möchte oder um was es heute geht. Nur am Rande. Ja.
Da kann ich gerne anschließen. Meine erste Reaktion war, aber natürlich gerne mit euch zusammen, das macht Spaß, was auch immer das Thema. Und das Zweite ist, ich habe es euch vorher schon erzählt, letzte Weihnachten saßen wir zusammen mit Freunden und Familie, ganz gemischter Kreis, und irgendwie kam tatsächlich die Rede aufs Thema Sünde. Ich wurde da ziemlich angegriffen, relativ kirchenferne Leute, wie könnt ihr noch von Sünde und Erbsünde, ganz schlimm. Und ich habe versucht, das theologisch irgendwie so ein bisschen verständlich zu machen, und meine Tochter 16 saß daneben, hat zugehört, und beim Nachhausegehen sagt sie, Mama, wenn wir das in Konf um sie gehabt hätten, das hätte ich richtig spannend gefunden. Dachte ich, ja, genau, das ist spannend.
Und wie ist dir ergangen, Thorsten?
Also ich bin ja seit 8 Jahren damit auf Tour. Das Buch ist jetzt 8 Jahre alt, und ich habe gemerkt, also für viele ist erstmal so ein kleiner Störfaktor. Ich treffe auch heute noch so manchmal das an, so Sünde, da wollen wir nichts mehr von hören oder so. Aber meistens wird es ganz interessant, weil Menschen merken, von dem Thema ist längst noch nicht alles verdaut oder abgearbeitet oder so. Da ist so mancher Stachel, da müsste man vielleicht echt mal genau hingucken, wie es ist. Weil manches geht nicht mehr und manches fehlt uns aber heute auch.
Und wie kriegt man da das rechte Gleichgewicht, ne, das Hilfreiche und Notwendige zu sagen und nicht in Muster zu kippen, von dem man ahnt, so wird es nicht mehr gehen?
Ich würde gerne so anknüpfen, zuerst bei diesem moralisierenden Verständnis, also dass die Rede von der Sünde als etwas erfahren wird, das eben nicht zum Leben führt, sondern einengt oder auch klein macht. Da ist in den letzten 2, 3 Generationen ja auch einiges in Bewegung gekommen. Aber mich würde doch interessieren, wie habt ihr das erlebt? Habt ihr etwas von dieser Veränderung mitbekommen? Gab es in eurer Kindheit, in der Kirchensozialisation noch so Ausläufer von diesen doch eher schwierigen Zugängen zur Sünde? Oder kamt ihr da relativ schlank durch? Fangen wir mal da bei dir an, Thorsten.
Also ich bin ja in einem Haushalt groß geworden, wo Kirche keine große Rolle spielte. Wir wussten, wo die Kirche steht, damit wir sie Weihnachten finden. Aber sonst war das nicht so ein Ding. Und war dann auch in meiner Jugend Atheist viele Jahre lang. Und für mich war so Kirche, Sünde, was aus dem Mittelalter. Ne? Und die letzten Mohikaner, von denen ich wusste, die sitzen da jetzt immer noch nicht vor Weihnachten oder so, schienen mir auch nicht mehr gefährlich zu sein. Und ich hatte aber auch als Atheist nicht das Gefühl, der Welt geht es jetzt dadurch schlechter, weil mein Bild war, Kirche war Verbotskultur und hat alles Mögliche malig gemacht und schlecht gezeichnet. Ich fand es eigentlich, ich hab lange nicht gehört. Irgendwann dann schon, ich habe irgendwann dann eine dramatische Wende zum Glauben erfahren, weil ich so zunehmend Einsichten oder Gedanken hatte, die totale Freiheit ist auch wahnsinnig anstrengend und man kann vom Weg kommen. So, man kann scheitern, man kann so etwas wie Hilfe, Halt, Erlösung, Befreiung wirklich brauchen. Und dann wurde es für mich ein Thema, weil ich gemerkt habe, dadurch, dass man nicht mehr Sünde sehen will, ist nicht alles weg, was vielleicht auch schädlich, gefährlich, bedrohlich oder überfordernd ist. Also so war es dann tatsächlich eine Entdeckung für mich mit Anfang 20.
Ich bin in gut landeskirchlichen Familie aufgewachsen, Sünde war kein Thema. Ich hatte nie das Gefühl, irgendwie, also schon, man darf gewisse Dinge nicht, aber das war nicht Sünde, 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 sondern es geht einfach nicht. Und dann war ich als Teenie, kam ich in die Frischone, das ist die Jugendgruppe, und dort war Sünde dann schon ein Thema. Als Teenie, 15, 16, 17, klar, Sünde und Sexualität. Wir haben uns Nächte lang darüber unterhalten, was man darf, zu zweit Händchen halten, ist ja gerade noch okay, küssen auf die Wange, Zungenkuss geht gar nicht. Und das war kribbelig und total spannend. Wir haben das dann irgendwie so abgearbeitet. Und dann habe ich Philosophie, Ethik studiert und dann kam Sünde nochmal anders rein. Nicht? Und ich finde, und ich glaube, wir kommen noch drauf, das Konzept der Erbsünde oder die Idee, dass der Mensch mehr noch, da will ich dich auch herausfordern, mehr noch als was du aufgeführt hast, in sich selber, eben wie Luther sagt, verkrümmt ist. Und zwar wirklich und unausweichlich. Und dass das seine Grundkonstitution ausmacht. Und dass er dann eben wirklich verkorkst ist, was man daraus machen kann in dieser Welt. Das finde ich schon wieder total spannend und leuchtet mir sehr an.
Also ich bin in einem relativ liberalen Elternhaus aufgewachsen, gut katholisch, aber sehr liberal. Uns wurde nicht Angst gemacht. Aber natürlich, katholischerseits gehört die Beichte dazu. Wir sind nicht vorbereitet worden. Wir mussten einfach kniend zu dem dunklen Beichtstuhl rutschen. Also es war für mich schlimm. Und im Nachhinein, ich habe es einfach mitgemacht, weil man es halt macht, das haben alle gemacht, eben da kommen wir es alle machen, sondern. Und ich habe im Nachhinein, muss ich sagen, bewusst zum ersten Mal im Beichtstuhl gelogen. Weil ich wusste nicht, was ich sagen soll, und habe gesagt, den geht das nichts an, das war der Dorffahrer, der muss das nicht wissen, was ich vielleicht falsch gemacht habe. Und habe ihm irgendwas erzählt und habe dann gemeint, ich habe bewusst im Beichtstuhl gelogen. Also das war genau. Während dem Studium, nein, ich muss sagen, noch in der Schule, da gab es so ein Jesus-Festival, also eine freikirchliche Gruppe, und ich wusste nicht, ich habe gefragt, warum musste Jesus sterben für meine Sünden? Weil ich mache ja immer noch Schlechtes. Was soll das? Ja, das ist eben böse, was du machst, wenn du wieder sündigst. Ich verstehe das nicht. Ja, das ist wie, wenn du etwas Schlechtes machst, dann wird nochmal ein Nagel durch die Hand von Jesus geworfen. Dann sag ich, also jetzt habe ich genug, jetzt gehe ich. Das war mir dann zu viel. Während dem Studium war das bei uns zumindest kein Thema. Also, oder ich habe nicht aufgepasst, oder ich war nicht da, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kann ich nicht erinnern, dass das ein Thema war. Und ich habe mich erst wieder mit dem befasst als Theologin in der Gemeinde, als es dann darum geht, Kindern auf die Sakrament zur Versöhnung vorzubereiten. Und da habe ich mich wieder damit befasst.
Wir kommen gerne zurück zu dieser Menschenbildfrage, finde ich auch sehr spannend. Ich würde gerne aber zuerst noch so diese Banalisierung der Sünde, des Sündenbegriffs, das ist interessant, dass in der Gesellschaft eine ganz eigene Definition, was als Sünde gilt. Oft hat es mit Essen zu tun, ich habe mal wieder gesündigt, ich habe ein Tortenstück, Schwarzwälder Torte zu viel mir einverleibt, oder eben auch die Verkehrssünden. Also es ist schon nicht gut, dass man es macht, aber so schlimm ist es ja dann auch wieder nicht. Es ist ja ein bisschen Kavaliersdelikte. Was macht das, wenn die Sünde so ein bisschen eingepackt oder banalisiert wird?
Ich jetzt gegen den Strich springen. Ich weiß gar nicht, ob es banalisiert wird. Klar, es ist billig zu sagen, genau, Schwarzwälder-Torte zu schnell gefahren. Aber wenn wir wohlwollen, wenn wir dem nachspüren, was im Sprachgebrauch bleibt, etwas, was irgendwie Beziehung schon, du hast gesagt, hat mit Beziehungsfähigkeit zu tun, Beziehung tangiert, also Verkehrssünder auf jeden Fall, das sind die anderen Verkehrsteilnehmer, Teilnehmerinnen, die davon tangiert sind, das Stück Schwarzwälder Torte, obwohl ich doch eigentlich abnehmen wollte, die Beziehung zu mir selber. Aber ich glaube schon, dass auch in dieser sehr verweltlichten Form und sehr immanenten Form von Redewendung der Kern drin ist, irgendeine Beziehung ist davon tangiert.
Ich sehe es ein bisschen kulturgeschichtlich, weil wir reden ja, wenn jemand also sturzbetrunken mit Tempo 200 über die Autobahn fährt und Leute tot fährt, sagen wir ja nicht mehr, das war echt ein Verkehrssünder. So, also wir reden von Sünde, wenn es um Bagatellen geht. Modesünden, Essenssünden, also immer im Bagatellbereich. Und ich glaube, das ist eine Bewältigungsstrategie heute sprachlich und kulturell, dass wir das Erbe einer alles verdüsternden Sündenlehre dadurch irgendwie beschwichtigen, dass wir es eben ins Bagatellhafte nehmen. Denn für alle schrecklichen Dinge, also wenn Menschen andere foltern oder vergewaltigen, da würden wir gesellschaftlich gar nicht sagen, das war jetzt echt Sünde. Sondern dann sagen wir, es ist böse, es ist grausam, es ist ein furchtbares Verbrechen. Und das ist ein Problem. So, es ist für unsere Rede von Sünden ein Problem, wo wir merken, das Wort funktioniert gar nicht mehr. Sein Alltagsgebrauch ist eigentlich ganz schlecht dran anzuknüpfen. Also ja, es sind die Erinnerungsspuren an Übertretungen, die uns selbst und anderen schaden, aber eben im Bagatellbereich. Und Sünde war der Wurzelbereich. Und ist der Wurzelbereich. Und für mich ist es ein Indiz, dass das Wort muss nicht gerettet werden. Es funktioniert im Alltagsmodus eigentlich nicht mehr.
Also ich denke, es gibt auch die Erfahrung von Schuldhaftigkeit. Ich sage nicht, ich habe eine Sünde begangen, sondern wenn ich irgendwas getan, gesagt habe, wie du gesagt hast, auch über jemanden Intelligenz gelästert, sagen wir so, dass man sich dann einfach, es gibt ein Schuldgefühl, denke ich, das spielt auch noch eine Rolle. Und auch die Persönlichkeit, die eigene, wo stehe ich denn, wie geht es mir?
Aber Sünder sein jetzt eindeutig nachvollziehbar. Und wenn du jetzt sagst, Schuld, wenn ich zusammenbreche und sage, ich bin ein Sünder, angenommen, ich kenne noch diese alten Worte, ist das nicht viel umfassender, als zu sagen, ich bin schuldig oder ich habe Schuld auf mich? Ich bin ein Sünder, das kann man gar nicht anders ausdrücken, als wenn das nimmt mich ganz und gar. Und da gibt es, kommt jetzt jedenfalls kein anderes Wort in den Sinn.
Das fände ich tatsächlich auch nötig. Also es gibt ja einen Bereich, wo schuldig geworden sein und gesündigt haben identisch ist. Das kriegt man gar nicht auseinander. So, und dann ist in der Tat Sünde das Wort, was man auf die Person beziehen kann. zu sagen, ich bin ein Schuldiger, ja, das bin ich in irgendeinem Stück Hinsicht, als Person Sünder sein, das ist das Besondere des christlichen Glaubens, mit dieser Problematik, es kann in eine negative Anthropologie kippen. Ich will nicht das Negative raushaben, aber die Totalität des Negativen, also dass wir nur böse sind, da sehe ich ihn groß, aber das ist natürlich die Leistung des Sündenbegriffs, dass es uns als Person wirklich beschreibt.
Und da ist natürlich dann auch eben die Frage des Menschenbildes. Also wenn ich sage, ich bin Sünder, also meine Identität, identifiziere ich mich als sündhaft. Du hast jetzt auch eben gesagt, es ist nicht nur das Sündersein, sondern dass es auch in einer Balance ist und dieses in sich selbst verkrümmt sein. Kannst du das noch etwas ausführen? Und wie ist das dann eben auch auszubalancieren, dass wir nicht wieder in dieses schwarze Menschenbild, in diese negative Anthropologie reinkippen?
Also ich würde die Bewertung jetzt einfach mal rauslassen. Negative Anthropologie, positive Anthropologie, sondern der Versuch dieser nüchternen, sei es das Christentum ja schon total nüchtern und auch das Judentum, sagen, wie sind denn die Menschen? Und ich finde einfach wirklich genial die Sündendefinition von Martin Luther, als der Mensch in sich selber verkrümmt. Und ich muss mir das immer ganz körperlich vorstellen, was heißt denn das, wenn man in sich selber verkrümmt ist? Dann sieht man nur noch sich selber und hat den Blick nicht mehr frei für die anderen. Und damit ist für mich extrem viel abgedeckt. Und das eben, wenn wir das mal konsequent ohne Angst vor negativer Anthropologie verschont, das ist auch ganz viel Missbrauch dort, aber einfach mal nüchtern durchdenken. Der Mensch, eigentlich in der ganzen Evolutionsgeschichte, die Evolution funktioniert nur, weil die Lebewesen in sich selber verbunden sind und alles für sich nehmen. Es gibt dieses wunderbare Gedicht von Wilhelm Busch, dem Max und Moritz Wilhelm Busch, das heißt, ich muss töten, um zu leben. Und das ist schlimm. Das ist das Fazit. Es fängt an mit, nun bin ich nicht bereit zum Geben, nun heißt es, nimm. Und ich muss töten, um zu leben, und das ist schlimm. Und das erstreckt sich doch durch die ganze Evolutionsgeschichte und es kommt die Menschen zum Ausdruck, und dass wir so verfasst sind, dass wir von anderen nehmen müssen, als sollten das Moralische mal total draußen lassen. Als Säugling schon von anderen leben müssen. Wir sind Parasiten zu einem weiten Teil. Diese Verfasstheit, ja, das macht immer alles. Aber das ist, andere brauchen die Anerkennung anderer, die Liebe anderer, die Unterstützung anderer. Und dass das die Konstitution ist, die Struktur ist, die dann zu allem führt, was du aufgeführt hast, zu Machtmissbrauch, zu Lügen, zu, weil ich so bin, wie ich bin. Und dann kann diese Erkenntnis, das fand ich sehr schön, dann wir sind alle so. Das sind nicht die Guten und die Bösen, wir sind alle so. Das hat dann wieder was gefallen.
Ich möchte nicht widersprechen, aber vielleicht mache ich es einfach trotzdem. Das ist auch interessant. Also ich hatte Zeiten, also ich hatte auch viel mit Luther irgendwie am Schreibtisch rumgehockt und so und fand das auch, wir sind in uns verkrümmt und wir sind selbstsüchtig und vom Getrieben und besessen. Und dann fand ich aber irgendwann verwirrend, dass die Biologen gar nicht mehr so davon überzeugt sind, dass wir alles so Ego-Maschinen sind. Im 20. Jahrhundert war das noch üblich, und das egoistische Gen, also schon das Gen war Sünder, ne? Und noch alles immer so Ego-Shooter, boah, der Mensch ist irgendwie grausam und bösartig. Bis immer mehr Biologen auf die Idee kamen zu sagen, lass uns einfach mal einen fairen Vergleich machen, Mensch-Schimpanse, Mensch-Gorilla, Mensch-Löwe, herauskam, wir sind die sozialsten und kooperativsten Lebewesen, die es so gibt. Das ist eigentlich unsere Superkraft. Also wir sind sonst irgendwie mit Säbelzahntiger und vielen eigentlich nicht so konkurrenzfähig. Aber als Horden, also als Gruppe, als Gemeinschaft waren wir verblüffend findig. Das war eigentlich die Stärke. Und ich fand es dann irgendwann herausfordernd, kriegen wir es hin, uns in dieser Ambivalenz zu sehen. So als sehr soziale, sehr kooperative Lebewesen, und auch Babys sind ja schon sehr cute, wenn sie so anfangen zu reagieren und zu connecten und lassen uns ja alle dahin schmelzen. Also wir sind eigentlich sehr sozial und sehr zugewandt und sehr offen und darin korrumpierbar. weil wir ja auch unsere, sagen wir, Liebesenergie benutzen können zu selbstsüchtigen und egoistischen und sonstigen Motiven, aber nie ohne das Gute. Also ich fürchte, das Gute ist nie ohne das Böse und das Böse ist nie ohne das Gute. Und das ist irgendwo unsere Erlösungsbedürftigkeit. Und ich bin allergisch geworden gegen eine Sündenlehre, die die Gegenwart des Guten leugnen muss, um einzuleuchten. Ich finde uns da so gemischt und nicht nur verkrümmt.
Ich könnte jetzt ganz böse sein und sagen, die Soziobiologen sagen, genau das hat unsere Gene so erfolgreich gemacht, dass wir kooperativ sind. Das ist keine Strategie des egoistischen Genes.
Die Löwen mögen uns nicht, dafür kann
ich Ich würde auch gerne Paulus zitieren, der sagt, durch Christus sind wir der Sünde abgestorben. Das ist auch wieder so ein theologischer Satz, ein biblischer Satz, dass die Sünde ihre Macht irgendwo verliert oder diese Macht weniger wird, dass wir in Transformationsprozesse reinkommen. Wie würdet ihr das sagen? Sind wir eben da einfach ausgeliefert oder eben auch mit Paulus, dass es auch eine Hoffnung für den Sünder, für die Sünderin gibt?
Mein Buch endet mit einem ganzen Jesus-Kapitel und es gibt ja in der kindlichen Lehre so das Stück von der Sündlosigkeit Christi. Das ist heute nicht mehr so populär, wir haben so das Gefühl, ja, sündloser keiner oder so. Aber also ich finde, das Bild von Jesus ist darin schon faszinierend. Nicht? Er lebt in einem absoluten Verzicht auf Sicherheit. Er schützt sich nicht, er wehrt sich nicht, er lebt ohne Verhärtung. Wenn er Grausamkeit sieht oder ahnt, weint er. Er nimmt Anteil. Er lebt in einer Offenheit für die Nächsten. Er sieht. Er sieht die Ausgegrenzten. Er sieht die, die von anderen übersehen werden. Er kann auch die Bösen sehen, ohne bösartig zu werden. Wenn ich Leute irgendwie im Internet durchdrehen sehe, fange ich selbst an zu toben und merke, ah, das ist ansteckend irgendwie. Nicht? Aber dass Jesus da ruhig bleibt und so. Und ich finde tatsächlich, dass seine erlösende Kraft mit diesem Stichwort Sündlosigkeit gar nicht schlecht zusammengefasst ist. Das finde ich schon göttlich. Göttlich als Leben, göttlich als Person und darin auch befreiend. Denn es ist natürlich immer nicht das, was wir sehen, das, dem, was wir uns aussetzen, das prägt, das verändert, das stiftet an. Das ist in Familie und Erziehung ja so. Und ich glaube schon, dass Glaube so ein positives Ansteckungsphänomen durch Beziehung sein kann.
Ich will noch einen Schritt weitergehen und das sehen als immer noch vor dem Hintergrund dieses in sich selbst verkrümmt sein, das Aufgeben oder das Loslassen des Selbst. Also da berührt sich auch ganz viel mit dem Buddhismus, aber das Ganze nicht ins Nirvana hinein, nicht in nicht, das ist dann nichts, sondern Jesus, der keine Sorge hatte um sein Selbst und deswegen so sein konnte. Und dann ist ja die Frage, was macht es mit uns? Du sagst, Vorbild prägt. Ich würde sagen, Glaube heißt auch dein Selbst hingeben und sagen, ich brauche mich nicht um mich selbst zu sorgen. Gott, du sorgst für mich. Und dann kann ich loslassen. Und wenn ich mich nicht mehr um mein Selbst zu sorgen muss, das ist dann dieses Symbol immer zugleich. Ich tue es natürlich trotzdem immer wieder, aber wenn ich immer wieder daran erinnert werde und es spüre, ich brauche mich krampfhaft an mir selber festzuhalten, dann macht dieses Verkrümmtheit in sich selber auch keinen Sinn mehr. Weil dann ist das Selbst nicht mehr der Punkt, um den sich alles dreht. Und dass das Jesus nicht nur vorgezeigt hat, sondern da will ich tatsächlich jetzt wahrscheinlich ganz weit die Menschwerdung Gottes noch viel wichtiger halten als die Kreuzigung, dass da gezeigt, vorgemacht und ermöglicht wird, zu sagen, du brauchst dich nicht, um dich selbst zu sorgen, ich tue es für dich.
Ich denke, das ist auch eine Zukunftshoffnung, also eine Hoffnung auf Zukunft. Wir müssen nicht um uns selber kreisen, sondern wir haben eine Zukunft, die Hoffnung auf was anderes.
Und wir müssen es nicht selber machen. Wir müssen natürlich viel selber machen, aber nicht in dieser letztendlichen Verzweiflung, das hinzukriegen, sondern wir können eben die Fenster aufmachen, da draußen ist weiter Raum. Es ist Zukunft, kommt hier entgegen, erwähnlich.
Gibt es noch etwas, das euch beiden jetzt unter den Nägeln brennt und ihr mit Thorsten gerne diskutieren würdet? Gibt es noch so eine ein Thema.
Ich würde gerne eine Karfreitagspredigt hören von dir. Weil das war schon richtig. Jesus für deine Sünden gestorben. Das ist der Tag im Jahr, wo von Sünde die Rede ist. Was machst du damit?
Dann halte ich schnell eine Karfreitagspredigt an. So viel Zeit haben wir nicht mehr. Aber dann nehme ich den Faden von vorhin nochmal auf. Also ich würde es gerne mal machen. Anhand dieser Kreuzigungsszene, wo Jesus sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das, finde ich, ist ja schon auch ultra-buddhistisch, nicht? Und Selbstlosigkeit und barmherzig, also ist in vielen Kategorien sehr, sehr groß. Nicht verzweifelt zu sein, nicht voller Rachegefühle, nicht voller Todeswünsche, das ist schon so herausragend. Und dann will ich einen Schritt weitergehen und sagen, wie kann man das aber zusammendenken, dass so ein Mensch, der quer durch die Weltreligion und auch durch humanistische Zirkeln für so ein Ende tiefen Respekt erfahren würde, mit einem Gott, der ihn so leiden lässt. Das ist ja irgendwo die furchtbar schwierige Frage jedes Karfreitags. Und dann einfach zu sagen, ja, das ist, dass wir erlöst werden, macht auch einen komischen Eindruck, hat Gott das nötig? Also braucht Gott Qual, Schmerz, Blut, um vergeben zu können. So, dann würde ich so sagen, und was ist, wenn das, wie Jesus ist, wenn das im Grunde letztlich Gottes Gesicht ist, Gott ist, wie Jesus ist. Gott ist derjenige, der das, was Jesus bittet, ist und tut. Wenn Gottes in dieser Geschichte sein nichts anderes ist, dass Gott angesichts grenzenloser menschlicher Bosheit diesem Weg der Liebe, des Verzeihens, der Barmherzigkeit treu bleibt, indem er es zeigt in Jesus, und ich würde mehr sagen, nicht nur indem er es zeigt, sondern auch tut in einer Weise, die die Welt verändert. Ich lese die Auferstehung als eine Folge, als eine Konsequenz dieser Liebe, die sich weder vom Bösen noch vom Toten halten lässt. Und dass der Glaube an dieses weltverändernde Moment der Punkt ist, den wir Karfreitag feiern. Dass hier Gott zeigt, wie er ist, indem er das, was Jesus erleidet, so tut, dass er darin in seiner Liebe durch alles Böse und durch alle Schuld der Menschen hindurchgeht in einer versöhnenden, verzeihenden, erlösenden Art und Weise. Und ich finde, damit kann man viele Aussagen, jetzt die zur Sühne, Opfer, Stellvertretung und so gibt, integrieren. Man kann manche problematische Zuspitzung der Kirchengeschichte auch vermeiden. Das sind alles riesige Kopfschmerzkriege. Man kann immer Kopfschmerzkriege, eine ganze Karwoche, wie man das diesmal und so. Aber ich finde, von der Erzählung ausgehen und darin Gott zu entdecken, Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst, das ist, wie Paulus es auf den Begriff bringt. Und das finde ich sehr trefflich. Das finde ich auch immer wieder schön. Das zu feiern im Bewusstsein, das ist immer eigentlich zu groß für alle Gedanken, die wir uns machen können. Aber in Würde daran scheitern, ist immer wieder auch eine schöne Übung.
Was
war
Karfreitag schon sehr österreichisch?
Ja, stimmt. Aber ich glaube, es ist ja auch ein bisschen fake zu sagen. Jetzt denken wir mal nicht an überhaupt.
Genau, ich bin gespannt. Ich bin sehr weiter, aber ich würde noch weitergehen. Das Blut kommt sich gar nicht vor. Abwaschen und
Wilken
und so. Also,
das ist
nicht
nur Hauptkultur
und
Wunden,
das kannst du. Genau, reden wir weiter.
Ja, genau.
Also, vielen Dank für die spontane Predigt. Wir haben hier auch noch einige Fahrpersonen, die ich kenne.
Gleich mit.
Als Sprungbrett für die nächste Karfreitagspredigt. Ja, jetzt möchte ich aber Ihnen, euch, das Mikrofon weiterreichen. Für Fragen, für Anmerkungen, für Widerspruch, die Debatte soll weitergehen. Ich bitte einfach nicht allzu ausführlich und zu ausufernd zu sprechen, sondern eine Frage oder eine Einschätzung zu formulieren. Wem darf ich das Mikrofon geben?
Erstmal der Titel, hört endlich auf von Sünde zu reden. Nicht recht provokativ. Warum denn? Warum denn? Wenn wir in der Bibel schauen, die Bibel ist da realistisch. Wir sind wirklich Sünder, und zwar alle. Das zeigt uns nicht zuletzt diese Geschichte von Jesus und der Sünderin auf. Jesus fragt die Anwesenden, wer ohne Sünde ist, der werft den ersten Stein. Niemand hat geworfen, alle sind weg. Alle haben erkannt, als sie sind. Und das ist so. Aber die Bibel bleibt ja nicht stehen dabei. Das fehlt in der etwas, kein Wort, Entschuldigung, das ist kein. Die frohe Botschaft, es ist einer da, der uns die Sünden wegnimmt, der gestorben ist für uns. Das ist doch das. Und da kann man nicht mehr von der Sünde aufhören und zu retten. Da muss man von der Sünde retten und von der Vergebung.
Also der Titel stammt von mir. Das ist ein Marketing-Gag, um die Leute ein bisschen zu provozieren und hinter den Ohren hervorzulocken. Und das ist zum Glück gelungen, aber offen. Eben, das steht ja zur Debatte. Und ja, vielleicht könnt ihr da noch reagieren. Wo bleibt da auch die befreiende Botschaft von Christus?
Also ich wollte nochmals auf Sie reagieren, weil Sie gesagt haben, wir sind ja alle Sünder. Es ist genau das, wie man die Leute klein macht, wenn man sagt, du bist ein Sünder. Ich möchte, also wenn Sie mich fragen, die Sünde, wir müssen weiterhin von der Sünde reden, aber in einer anderen Form. Weil, wie er gesagt hat, wie du gesagt hast, früher hat man gesagt, du bist ein Sünder, ein sündiger Mensch, das ist nochmal was anderes. Und mit dem, ist es was anderes, wenn ich sage, du hast eine Sünde begangen oder du bist ein Sünder. Das ist für mich ein Unterschied.
Mir ist letzte Woche ein Begriff in Wetterverordnung und zwar nicht infektiös sein. Und wenn man jetzt an Corona schaut oder an eine Sünde oder etwas, wo an mich alle teilt wird, ich habe ja die Möglichkeit zum Ruf, also zwar wirklich auf etwas reagiert. Und wenn ich auf etwas Negatives, auch negativ reagiert, dann bin ich eben infektiös. Und ich glaube, da hätte Jesus uns eine Zeit am Kreuz. Ich glaube, eine Halle, also für mich, ich bin katholisch aufgewachsen, immer noch eine katholische Kirche, fest verankert. Ich glaube nicht, dass Jesus für mich am Kreuz gestorben ist, mit meinen Sünden. Sondern er hat gezeigt, in der äußersten Trennung oder Verzweiflung, im äußersten menschlichen Innen, kann man immer noch nicht infektiös sein. Schlechtlich, in sich hinein noch aufzulösen. Und er hat das vorgemacht. Und in dem Sinne noch die Kraft im Heiligen Geist und mit dem Segen die Einheit in einzig Gott in die Arena, ist es theoretisch auch nicht möglich.
Ich hätte da auf reagieren.
Also ich finde das ein schönes Bild so. Und alle Bilder leisten etwas, kein Bild leistet alles. Und da ist es ein schönes Bild zu sagen, Sünde ist ein Ansteckungsphänomen. Menschen stecken sich gegenseitig an, mit Hass, mit Neid, mit Habgier und so. Und Jesus zu sehen als ein Wunder der Immunität, als jemand, der sich nicht anstecken und mitreißen lässt, umgekehrt, der mit ansteckender Gesundheit und Immunität Menschen berührt und hineinzieht. Finde ich ein schönes Bild. So, und dann wird man irgendwie sehen, es gibt auch noch andere, weil dieses ganze Anstecken, angesteckt werden, ja unterhalb der Willentlichkeit einfach so stattfindet. Und das Phänomen der Sünde ist eben auch ein sich anstecken lassen. Und niemand wird bei Corona den Moment gehabt haben, naja, ein paar Spinner schon, aber das heißt nicht, jetzt lasse ich mich anstecken oder so. Ne? Aber so zu teilen, alle sind so und das ist ein wirklich schönes Bild. Ich kann mal gut mitarbeiten.
Ich erinnere mich an eine Sonntagspredigt von einem Gemeindepfarrer, die mich sehr berührt hat, über die Sünde. Er hat gesagt, Sünde ist nicht eine moralische Verfehlung, denn Moral wird menschgemacht, sie wandelt sich von Zeit zu Zeit, von Generation zu Generation. Sünde ist die Trennung von Gott. und hat es erklärt an dem Wort Sünde, Käme von Sund. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber das Bild hat mir gefallen, es war einleuchtend für mich. Dieses Bild hat in mir einen Prozess ausgelöst, zu überlegen immer wieder, wo fühle ich mich von Gott getrennt, wo ist die Verbindung und obwohl es in dieser Predigt nicht um Ostern und Weihnachten gegangen ist, haben diese beiden Feiertage für mich eine ganz neue Bedeutung bekommen durch diese Predigt. Und der Prozess, wo empfinde ich mich getrennt zu Gott, wo ist die Verbindung, wo ist die Gnade, der dauert an.
Habe ich sehr auch schon viel von dem Vorschlag, was gut gesagt hast, von der Präsentierexposition. Also das ist häufig so auf der Bildsache bezogen hier. Und mir ist Corinne Belli schon eine Philosophin, also eine Philosophie, oder wo im Zusammenhang mit dem Mensch und der Umgang mit dem Tier, also der Genre. Also wie der Mensch mit dem Tier umgeht, also das Genre ist für uns alle. Also es sind sehr harte Worte, wo ich aber auch denke, ich wünschte mir vom Sündenverständnis, dass es ja auch eine Verantwortung gibt. Für wie bewegen wir uns in dieser Welt? In was für eine Beziehung stellen wir uns zu der Natur, zu den Menschen und eben nicht nur die ganze Beziehung. Und ich glaube, dann kommt die Sünde. Ich finde mich auch etwas Wichtiges, was ich glaube, wo auch nur schreiben, aber nicht auf immer sehr kleine, ich habe jetzt gesündigt, sondern wirklich auch die grossen Lebenszusammenhänge, die hier in diesem Blick gut werden.
Ja. Auch sehr gut. Es gibt einen Grundbegriff, also du als Übersetzungsvorschlag, Entfremdung. Ich habe Beziehungsstörungen genommen, aber Entfremdung fände ich gleichwertig. Die Entfremdung auch von Natur und Tier und Mitgeschöpfen ist ja etwas, wo wir als Christentum auch eine Lerngeschichte haben. Das wird uns jetzt sichtbar, da wo wir die Folgen ahnen. Es wird noch längst nicht allen sichtbar, aber hier immer mehr Menschen ahnen etwas. Auch das ist etwas, was in diese umfassende Beziehungsstörung oder Entfremdung auch hineingehört.
Das will ich nochmal stärker machen. Du hast gesagt, eine Schande, sagt Corinne Bellichon. Du hast gesagt, die Reaktion darauf, dass wir sagen, wir sind Sünder, man macht sich den Menschen beschämt. Manchmal ist das nötig. Ich will sagen, die Scham und das Beschämtsein, dass wir beschämt sind, dass wir erkennen, dass wir gesündigt haben. Und da will ich schon sagen, wir müssen da wirklich auch sagen können, Entfremdung ist mir da viel zu weit für sich. Zwei Ehepartner entfremd, alles gut, keiner ist schuld. Schande, Schuld, Sünde, das will ich gerade im Umgang mit Tieren, was ja noch viel näher ist als mit Klima. Und wenn wir da beschämt sind und merken, was habe ich getan, das braucht es.
Ja. Da bin ich ganz dabei, würde ich sagen, Beschämung ist da hilfreich, wo sie beschämt für etwas, was jemand tut, so dass ihm zugleich der Ausweg davon gewiesen ist. Beschämung ist furchtbar, wo Menschen beschämt werden für das, was sie sind.
Wir haben ja vorher gehört, man muss neu von Sünde reden und wir haben die alten Bilder noch im Kopf, die wir loswerden müssen. Und wenn wir nicht drüber reden, dass wir uns trotzdem wieder einholen. Vielleicht noch ein positives Beispiel. Ich habe letztens mit Firmanten einzelne Gespräche geführt und wir kommen irgendwie erfahrungsgemäß doch immer wieder bei Adam und Eva an. Und mich hat das verwundert und begeistert, also sowohl dieses Jahr als auch schon die letzten Jahre immer wieder, wenn wir über diesen Sündenfall sprechen und ich sie nachfrage, was ist denn eigentlich das Problem, was da passiert? Das ist wirklich der Apfel, der Vernachtel war. Aber was für ein inneres Gespür dafür da ist, dass dieses Grundproblem, das Thema Vertrauen und Beziehungsverlust zu Gott ist, an der Stelle. Und das nicht, weil ich sie ihm vorgekaut habe, so katechetisch schön so, also, sondern sie haben wirklich diese eigene Erkenntnis an der Stelle gefunden. Und das macht mir jetzt wieder ein bisschen Hoffnung bei dieser ganzen Frage. Vielleicht haben wir jetzt doch langsam die Generation erreicht, die loslassen und genau diese Top-Thematik auch wieder neu entdecken kann, als etwas, was uns bestimmt.
Ja, ich habe in der Karfreitagspredigt verdient, hat es bei mir ganz kurz gefunden. War bezogen auf die Frage, Sünde verbunden mit dem dahinterstehenden Gottesbild, wenn wir jetzt dementsprechend zu den Beziehungen dann gleich nachher auch gestört ist. Und ich bin immer so ein bisschen am Denken, können wir heute noch diesen transzendenten, jenseitigen Gott sprechen? Und ich habe so das Gefühl, in dem Moment hat sich dieser Konflikt aufgelöst, wo es darum ging, der Wahrheit ganz in dem, was Jesus Christus tut. Wir der Sünde oder dem ansteckenden Negativen, wie er diese Spirale so durchbricht. Das würde mich interessieren, als welches Gottesbild haben Sie jetzt dahinter?
Das ist ja immer gut, einen Theologen zu fragen, wie ist das Gottesbild nochmal? Genau. Aber nee, völlig berechtigt, und ich finde den Impuls schon auch wichtig, Gott nicht zu dinglich, zu statisch, zu jenseitig, zu abstrakt zu behaupten oder zu denken, weil das ist ja auch viel Wortgeklingel. So, von Gott reden ist immer eine Praxis in der Vorstellung, Gedanken, Bilder, Haltung und ein Beziehungsgefüge gleichzeitig mit aufgerufen werden, was wir nicht in den Griff kriegen. Wir kriegen es theoretisch nicht in den Griff, wir können es aber auch, finde ich, nicht einfach auflösen. Es gibt heute viele Auflösungsversuche zu sagen, ja, Gott ist ja gemeint, ist eigentlich nur Liebe. Und da bin ich dann nicht bei. Das sehe ich nicht so, sondern ich würde es tatsächlich immer auch in dieser geheimnisvollen Schwebe lassen, dass wir von dem Gott reden, der ganz andere ist, um mal eine große Tradition zu bestören, und der zugleich mittendrin uns ganz nah, immer schon im Leben, immer eigentlich in dem Gefüge ist, wo unsere eigene Existenz betroffen ist. So, und dass das verstanden wird, dass unsere Versuche mit Erzählung, mit Bildern und so von Gott zu reden, das ist für uns selbst wie für alle anderen am Ende ja doch immer unverfügbar. Und es gelingt immer wieder. Es klappt ja auch, dass man sich und Gott darin versteht und damit unterwegs sein kann. Kurzer Rede, langer Sinn, die Rede vom Gottesbild ist immer irreführend. So, Gott ist viel mehr Film als Bild, viel mehr Bewegung, Geschichte, der Lebendige, ein Leben. So, ne? Und dann aber höre ich jetzt schnell auf, weil das wird ja ins Unendliche gehen. Das ist bei Gott aber immer so, dass es ins Unendliche geht. Die richtig guten Dogmatiken werden nie fertig.
Ja, in innerer Schönheit ist die Sünde und so weiter, also die im Knittel ins Buch geworden. Man ist so ruhig weg und so weiter. Ne? Und so gehört er, dass er bis die Anne eigentlich tief in Verruf geraten ist. Und umso mehr genau, dass Leute das gar nicht mehr wollen, weggegangen sind von dem. Aber ich finde es eine Schade. Denn sich verantwortungsbewusst machen, dass man kann gut tun, also man kann es auch negative Sachen machen, sich bewusst werden von meiner Verantwortung. Und darum finde ich es sehr schön, dass bei uns jetzt die Sakramente gerade gelesen haben, hat man heute viel mehr vom Persönlichkeit. Das heisst nämlich, wir sind unterwegs mit der Amt, wir sind uns bewusst, dass wir eben können auch Böses oder Böses wirken und darum müssen wir uns versöhnen auch mit mir selber, dass wir auch nicht versöhnen mit dem anderen, aber auch versöhnen mit Gott. Und ich glaube, wenn wir in die Richtung gehen, dann kann man auch wirklich zu einer Frucht werden, wo man auch Kind kann man mit der Einführung zu dieser Verantwortungsbewusstsein, wo man eigentlich nötig ist.
Da kann ich ja weitrichten, Marcel, auch, mir hat mal in meiner ersten Stelle hat mal ein reformierter Kollege gesagt, ein reformierter Pfarrer, ihr habt es gut, ihr habt das Sakrament von der Beichte. Er hätte es eigentlich auch gern. Es geht ja darum, dass man sich selber bewusst ist, wo stand ich im Moment, wie geht es mir, wo ist mein Ziel verfehlt. Es geht ums Gespräch, auch um das Gespräch mit sich selber und in einem Beichtgespräch, sagen wir mal so, katholischerseits ums Gespräch, eben um, wo stand ich im Moment. Und darum ist auch bei mir Beichte eigentlich hier schon am Schluss, sondern vorher passiert, müsste schon ganz viel mehr passieren. Und ich denke, der reformierte Kollege ist uns neidisch gewesen, in Anführungszeichen, dass wir so Gesprächsmöglichkeiten haben. Und vielleicht auch in Klammern zu sagen, ich finde es sehr wichtig, dass jetzt katholischerseits diejenigen, die Beicht hören, wie man so früher gesagt hat, dass die eine sehr gute Ausbildung haben, weil da kann ganz viel kaputt gehen.
Ich denke an 2. Könige 17, 19. Da heißt es, aber auch Juda, es war das Südreich, beachtete nicht die Gebote des Herrn ihres Gottes, sondern sie lebte in den Ordnungen Israels, das Nordreich, die sie selber eingeführt haben. Kam mit 16 Jahren in der Badischen Landeskirche zum Glauben, lese seit 55 Jahren täglich in der Bibel und muss sagen, von diesem Abend sage ich, die Kirche hat die Gebote des Herrn verlassen und sie lebt in den Ordnungen, in den Philosophien, die sie selber eingeführt haben. Und Jesus hat in Matthäus 23 zu den Leuten gesprochen, die die Ordnungen Gottes verlassen haben. Das sage ich als Reaktion, als einer, der Jesus von Herzen lieb hat, von diesem Abend. Dankeschön.
Ja, es gibt verschiedene Deutungen. Wir wollen nicht die Sünde verneinen oder die Sünde abschaffen, aber die Sünde aus dem biblischen Zusammenhang auch für unsere Zeit auch wieder uns bewusst werden lassen. Und von dem her sehe ich das anders als Sie, aber jeder hat hier das Recht auf die eigene Meinung. Wollt ihr noch was beifügen?
Da würde ich schon gerne auch noch was sagen. Man kann das machen und sagen, Sünde steht in den biblischen Texten, so hast du gesagt, in wie vielen verschiedenen, unterschiedlichen biblischen Texten so, und da steht es und da ändern wir nichts. Ich als jetzt verantwortlich auch Kirchenleitende, die zusieht, wie die Kirche an Bedeutung verliert, nicht weil sie bedeutungslos wäre, sondern weil die Menschen nicht verstehen, was wir anzubieten haben. Mir ist es ein urinnerstes Anliegen, die Botschaft, die gute Botschaft von Christus als dem Befreier und Versöhner wieder verständlich zu machen. Und das kann ich nicht, indem ich Bibelverse so zitiere, wie sie stehen. Da muss ich den Juden ein Juden, den Griechen ein Grieche werden. Und ich meine, das, was wir, wo wir gerungen haben, wir sind ja nicht so und sagen, so ist es, sondern wo wir gerungen haben, geht es genau darum, zu versuchen, dann dieses, was uns gesagt ist, was wir erhalten haben von unseren Vätern und Müttern, das wollen wir fruchtbar machen für Menschen, und dazu zähle ich auch ich mich, die das anders drehen müssen, anders kauen müssen, anders sich einnehmen müssen. Und das versuchen wir, da sind wir nicht am Ende, da sind wir unterwegs, und insofern würde ich sagen, tatsächlich, ich bin froh, dass wir diesen Weg angstfrei und zuversichtlich und hoffnungsvoll gehen, weil ich glaube, nur so wir die Botschaft, die wir zu verantworten haben, dass wir die weitergeben, dass wir die heute den Menschen verständlich machen können, dass sie sagen, aha, da geht ja auch mich etwas an.
Ja, schau auf die Uhr, oder wenn jetzt jemand noch eine dringende Wortmeldung, dann will ich das nicht unterbinden, aber angesichts der... Wollen Sie noch was?
Also ich möchte jetzt diese wertvollen Zusammenhänge stören, alles mich stört halt. Auch trotzdem, dass man sagt, jeder ist ein Sünder. Das habe ich nie begriffen. Für mich ist das also ein Eindruck.
Es kriegt eine schöne Sache. Was mich stört, am über Sünde reden, ist eigentlich das, man ist ein anderer in der Umgebung, sage ich, ihr seid Sünder. Und mit dem ist sehr viel kaputt gemacht. Ich glaube nicht, dass ich das Recht habe, irgendwann zu sagen, du tust Sünde. Ich kann sagen, ich finde das nicht gut, was du machst, aber du bist ein Sünder. Das darf ich nur mir sagen. Und auch mir selber, nicht so viel abzutun. Für mich ist Sünde, ich kann eine Sünde, wenn ich mich von Gott entferne. Und ich kann die Gnade erleben, dass ich auch wieder zu Gott zurückfinde. Und so komme ich von der Sünde wieder weg. Sünde ist für mich nur eine Gottesferne. Und wenn ich in Liebe zu meinen Mitmenschen bin, dann gar ich keine Sünde. Und wenn ich eine Sünde habe, dann fällt mir die Liebe. Und das ist für mich im Zusammenhang auch, Gott ist Liebe. Und wenn ich in der Liebe bin, bin ich in Gott, dann kann ich machen, was ich will, wenn ich es in der Liebe tue. Das ist für mich das Einzige, was auch nicht der Sieg, wie es halt vielfach ist, dass man von oben herab zum bösen, bösen Mann sagt, du bist ein Sünder und du musst jetzt halt die Kinder probieren oder weiß ich was, oder sonst etwas Fuß tun und das wieder gut machen. Das finde ich ist eine Katastrophe. Aber über sich selber real urteilen und schauen, wie wir wieder zu Gott zurück sind, das ist der richtige Weg.
Ich würde gerne zum Schluss euch nochmal ein bisschen herausfordern. Der Martin Luther hat Philipp Melanchthon, seinen Freund und seinen Mitarbeiter, Mitstreiter in der Reformation der Zeit gegeben, sündige Tapfer. Er hat ihn wollen ermutigen, weil Martin Luther ist unterwegs war und Philipp hat ihn müssen quasi setzen und er hat so Angst gehabt, er könnte etwas falsch machen, er könnte es nicht so gut machen wie der Martin Luther. Und dann schreibt der Martin Philipp im Brief, sündige Tapfer, ganz Wagnis ein. An, wo würdest du dir können vorstellen, zum tapfer zu sündigen? Man denkt, du musst jetzt zuerst ins kalte Wasser bringen.
Ich weiß nicht, ob ich den richtig verstanden habe, aber ich denke, tapfer sündigen heißt, ich gehe meinen Weg mit Gott, mit den Mitmenschen, auch mit Tieren, Umwelt. Versuche das Beste draus zu machen, das ist ja die Tapferkeit. Und wenn ich da irgendeinen Fehler mache, dann ist es meiner Tapferkeit geschuldet.
Sündige Tapfer, aber fortius viele. Tapfer noch, tapferer Glaube, so geht es nämlich in Vito. Genau, das bleibt auch da. Wo würde ich tapfer sündigen? Ich möchte den Faden aufnehmen von vorher. Von Gott zu reden ist in einem bestimmten Sinne auch sündigen, weil man nie richtig von Gott redet. Man riskiert, dass man Falsches sagt. Auch große Tradition aufzunehmen. Wir sind Theologen, Christen, Christinnen müssen als solche von Gott reden, aber wir sind Menschen und können als solche nicht von Gott reden. Und das zu tun, um mein Müssen und nicht Können zu wissen, das ist für mich tapfer sündigen und zu glauben, dass all mein bruchstückhaftes und falsches und schlichtes Reden von Gott in Gott aufgehoben ist.
Ich kann das Lied halt ja nochmal verlängern. Also, vielleicht schon in seiner Versündigungsangst wollte gar nicht mehr handeln, aber nichts tun ist manchmal schlimmer als jedes Falsche tun. So darum sündige tapfer, glaube noch stärker und freue dich an Christus. Und die Christusfreude sollte größer sein als die Versündigungsangst, dann kann man gelassen und getrost im Wissen, dass wir alle unvollkommen sind und keiner die ganze Weisheit hat, machen und tun, was geht im Vertrauen auf Christus. Wir werden sündigen, aber nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes.
Ja, vielen herzlichen Dank.